Zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Und jetzt begrüße ich meinen Studiogast. Hallo.
Hallo.
Aus dem Vorbereitungskreis der Kundgebung nächste Woche. Ja, erstmal sozusagen, was hat euch bewogen, diese Kundgebung zu machen?
Wir haben uns entschieden, mehr oder weniger spontan für eine Kundgebung in Altona an Gedenken an den 15. Todestag von Süleyman Taschköprü aufzurufen, weil wir uns gedacht haben, es ist so ein heftiger Fall in Hamburg, es ist so eine schlimme Geschichte, die der Familie Taschköprü widerfahren ist. Und zwar nicht nur, dass sie ihren Sohn, Bruder, Ehemann verloren hat, Vater verloren hat, sondern auch noch durch die Stadt Hamburg, durch die Behörden hier in Hamburg, durch die Medien und eben auch ein Großteil der Hamburger Gesellschaft und Öffentlichkeit eine dermaßen heftige und herabwürdigende Kriminalisierung erfahren haben, die sie bis im Grunde genommen zum Tag der Selbstenttarnung, den 4. November 2011, keine Sekunde lang hat trauern lassen. Trauern über den Verlust ihres Familienangehörigen Süleyman. Und nachdem am 4. November 2011 der NSU sich selbst enttarnt hat, hat es eine kurze Zeit des Erschreckens und des Schocks gegeben, vor allem eine Stimmung der Schockstarre, in der nicht weiter viel passiert ist danach, außer sich zu entschuldigen für die eine Kriminalisierung und eine Verfolgung und einen Rassismus, für den es keine Entschuldigung geben kann. Und es wurde gesagt, man unternimmt jetzt eben alles, um für eine Aufklärung zu sorgen. Und diese Aufklärung war das, was die Familie Taschköprü, wie auch all die anderen durch den NSU geschädigten Familien, gefordert hat, von Anfang an, von dem Moment der Morde an, denen nie zugehört wurde. Und nun wurde eben nach 2011 gesagt, wir hören diese Forderung jetzt und sorgen für eine Aufklärung. Und wir müssen heute einfach feststellen, dass es keinerlei Aufklärung gegeben hat. Es gibt Aufklärung im Kontext des NSU-Komplexes insgesamt an gewissen Stellen. Doch diese Aufklärung ist eigentlich fast nirgends durch diejenigen umgesetzt worden, die laut sozusagen des Konzeptes eines demokratischen Staates für diese Aufklärung zuständig wären, nämlich die Behörden beispielsweise. Sondern diese Aufklärung geht vor allem zurück auf kritische Journalistinnen, auf Aktivistinnen, die in akribischer Kleinstarbeit alle möglichen Informationen zusammentragen über Neonazi-Netzwerke und vor allem ihre vielfältigen Verstrickungen mit staatlichen Institutionen wie dem Verfassungsschutz oder der Polizei und das immer wieder öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam machen. Und die Aufklärung ist vor allem einer ganzen Reihe von engagierten Anwälten zu verdanken, die zu den wenigen Leuten gehören, die diese beständige Forderung nach Aufklärung und vor allem diesen beständigen Hinweis, es ist Rassismus, um den es sich hier handelt, durch die Angehörigen, Hinterbliebenen selbst zuhören und versuchen, dies eben umzusetzen und selbst eben immer wieder versuchen, einen politischen Prozess zu führen vor dem Oberlandesgericht München. Und das ist das bisschen Aufklärung, was geschehen ist. Und das ist eigentlich erst, sollte eigentlich erst ein Anfang sein. Und wir müssen hier gerade in Hamburg feststellen, dass nicht mal dieser Anfang unternommen wurde. Nicht mal dieses bisschen Aufklärung, nicht mal dieser erste Schritt hin, hier die verschiedenen Verhältnisse, Kontexte und vor allem eben auch nochmal ganz konkreten Akteure, die den Mord an Süleyman Taschköprü vor 15 Jahren hier möglich gemacht haben, zu ermitteln. Weil diese Ermittlung ganz konkret aus dem Weg gegangen wird, indem in Hamburg eine Meinung vorherrscht und überhaupt nicht irgendwie diskutierbar ist, die kamen hierher und haben diesem unseren Hamburger Mitbürger das Leben genommen. Und mehr wird in Hamburg nicht thematisiert. Und dass das immer noch der Zustand ist hier in Hamburg und vor allem im Grunde genommen hier kaum ein Finger dafür krumm gemacht wird, diesen Mord an Herrn Taschköprü aufzuarbeiten, sehen wir es eigentlich heute noch dringender als vor 5 oder 15 Jahren, wo noch nicht mal der Großteil von uns Aktivistinnen das irgendwie wahrgenommen hat, zu sagen, es muss Aufklärung her. Und zwar jetzt sofort. Und das ist sozusagen der Anlass, für den wir diese Kundgebung nächste Woche um 14 Uhr am Samstag in Altona ausrichten.
Genau, das ist ja nochmal ein guter Punkt, um die Aufklärungsbemühungen in Hamburg zu rekapitulieren. Also wie du schon gesagt hast, ganz am Anfang wurde sich sozusagen erschreckt geäußert und auch versprochen, alles für die Aufklärung zu tun. Also das, was sozusagen natürlich der übliche Schritt von PolitikerInnenseite ist, wenn sozusagen etwas vorfällt, was aufgeklärt werden muss. Und dann war in Hamburg die Bemühung dann doch relativ spärlich. Also Hamburg fällt für viele aus dem NSU-Komplex so ein bisschen raus. Manchmal wissen manche noch nicht mal, dass es überhaupt hier einen NSU-Tatort gibt. Und sozusagen von offizieller Seite wird ja so getan, als wäre das wirklich Zufall gewesen. Als hätten die sozusagen diesen Ort ausgespäht, selbst, ohne Hilfe hier und hätten halt rein zufällig da jemanden ermordet. Aber Hamburg hätte sozusagen mit dem ganzen NSU-Komplex nichts weiter zu tun. Da werden wir gleich nochmal gucken, was da für Sachen sozusagen schon klar sind. Aber nochmal zu den Aufklärungsbemühungen. Das war dann immer mal Thema im Innenausschuss, wo sich vor allen Dingen Christiane Schneider sehr stark bemüht hat, immer wieder Fragen zu stellen. Aber ohne Akteneinsicht, sondern in diesen Innenausschüssen wurde dann im Grunde immer nur das eingeräumt, was sowieso, wie du auch schon gesagt hast, von Aktivistinnen, von Journalistinnen herausgearbeitet, sozusagen nicht. Und im Innenausschuss, auch das haben wir hier schon mehrfach besprochen, ist ja so, dass diese Fragen dann an den Innensenator gestellt werden, an Herrn Neumann damals noch. Und ja, der bringt dann sozusagen Expertengäste mit vom Verfassungsschutz. Und die beantworten dann diese Fragen und die Fragen wurden dann immer, nur sehr kurz beantwortet und letztlich auch immer verlacht. Also das war, wir waren auch immer mal dort zu Gast im Innenausschuss und das war schon sehr erstaunlich zu sehen, dass da wirklich trotz aller Bekundungen, wie bestürzt man sei, eigentlich sich immer drüber lustig gemacht wurde, dass es dort immer wieder nachgefragt wird nach dem NSU-Komplex. Die anderen Fraktionen wurden dann häufig irgendwann ungeduldig und wollten die Sitzung auch beenden. Dann gab es letztes Jahr 2015 einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss in Hamburg, der ja bei allen Hürden, die Untersuchungsausschüsse haben, eben den Vorteil, dass es möglicherweise Akteneinsicht gibt, dass da sozusagen Dinge nochmal nachgeprüft werden können. Der wurde sozusagen in den Innenausschuss weitergegeben, dieser Antrag. In diesem Innenausschuss wurden dann nochmal sich verschiedenen Fragen zugewandt, gesagt, da gibt es aber nichts Neues. Und alle beteiligten Fraktionen haben betont, ja, sobald es etwas Neues gibt, würde man sich natürlich sofort drum kümmern, weil das wäre ja so wichtig, aber bisher gab es nichts Neues. Was es in Hamburg auch noch gab, ist ein Schreiben, ich glaube aus dem Jahr 2013, so ein längeres Papier, was sozusagen eine Senatsmitteilung ist, wie das im NSU-Komplex so aussieht in Hamburg. Der besteht aber nur so aus Nacherzählungen der Untersuchungsausschüsse, ein bisschen aus dem Prozess und im Grunde immer der Anmerkung, ja, in anderen Bundesländern, vor allem in Thüringen und Sachsen, da liegt das alles im Argen, aber in Hamburg ist alles okay. Also das ist so der Stand der Aufklärung, in Anführungszeichen, den wir jetzt hier in Hamburg haben. Genau, das dazu. Gleichzeitig gab es sozusagen Schritte, die man so bewerten kann, dass hier wirklich ein Schlussstrich gezogen werden soll. Beispielsweise gab es eine Straßenumbenennung, das ist ja erstmal ein durchaus lobenswerter Ansatz vielleicht. Das können wir gleich nochmal bewerten. Allerdings wollte die Familie Taschkeprü eigentlich nicht unbedingt eine Straßenumbenennung. Wenn, dann soll die Schützenstraße, in der Mord stattgefunden hat, umbenannt werden, wurde aber nicht, sondern eine kleine Seitenstraße, eine kleine Parallelstraße und die auch noch nicht mal komplett. Dort ist auch nichts. Dort ist eine Rückseite von einem Parkhaus und ein Getränkemarkt. Das ist jetzt die Taschkeprü-Straße. Gleichzeitig ist das natürlich auch so eine Geste, wo man halt sagen kann, ja, wir haben es doch gemacht, wir haben geguckt und wir haben sogar eine Straße umbenannt, jetzt ist aber Schluss. Genau, wie würdet ihr denn die Bemühungen und auch die Straßenumbenennung bewerten, sozusagen?
Ja, im Grunde genommen ist gerade genau dieses Verhalten das Problematische und auch eben gerade das Schlimme und ich würde fast sagen auch das Verachtende dabei. Denn es ist sozusagen ein vorgebliches Bemühen, rund um eine Ermittlung. Aufklärung würde ich es eben gerade nicht nennen, sondern es sind erstmal Ermittlungsbestrebungen, die immer wieder sagen, wir nehmen das natürlich ernst, was dort passiert ist. Wir nehmen es auch ernst, dass der Familie großer Schaden zugekommen ist, über den Mord an ihrem Familienangehörigen hinaus. Und man arbeitet ein bisschen in die Richtung, jedoch immer nur innerhalb selbstgesteckten Terrains, selbstgesteckter Felder. Das heißt also, es wird gesagt, wir ermitteln intern im Verfassungsschutz, was da passiert ist, was eventuell übersehen werden kann. Und dann kommt da eben nichts raus und man sagt, man konnte jetzt nichts, keine neuen Erkenntnisse finden. Und genau, wir haben uns bemüht darum. Es ist aber halt eine völlige Absurdität zu sagen, dass eine Behörde, die bundesweit in allen Bundesländern, in allen Orten, wo die Morde stattgefunden haben, nichts ermitteln konnte, obwohl es teilweise sogar konkrete Ermittlungsanweisungen gab, wie gerade der Mordfall in Halle-Dioskard in Kassel zeigt, wo darauf hingewiesen wurde, dass es eine zusammenhängende Mordserie mit einer Waffe gibt, dass eben alle möglichen Quellen geprüft werden sollen und der Verfassungsschutz dort eben explizit nicht dem nachgeht oder ganz anderen Aktivitäten nachgeht, wie man bei Andreas Temme sieht. Genau diese Mitarbeiter, die in ihrer Behörde strukturell und generell versagt haben, sollen also jetzt diejenigen sein, die noch etwas ermitteln können? Wie soll das gehen? Also das ist eben eine Verhöhnung dabei, weil es ist völlig absurd, dass Beamte, die in dieser Institution sind, irgendetwas, natürlich finden die keine neuen Ergebnisse, natürlich fällt denen nichts Neues auf, weil ihnen ja vorher auch nichts aufgefallen ist. Es kann ja nicht davon ausgehen, dass halt, weil sie lesen, ach so, es gab einen Neonazi-Zusammenhang dahinter, ja, ach, dann dreht sich plötzlich für uns alles. Nein, dass diese Blindheit auf dem rechten Auge, von dem immer gesprochen wird, das ist keine Blindheit, sondern das ist ein entschieden nicht wahrnehmen von der Gefahr von rechten Terror und der Gefährdung großen Teilen von Menschen, die in einem Migrationskontext hier leben in dieser Gesellschaft. Und dass das nicht gesehen wird, hängt eben auch damit zusammen, dass von diesen Individuen in den Behörden auch die Leute nicht eben als schützenswerte Gruppe gesehen werden. Und das ist eine ganz heftige strukturelle und gesellschaftliche und staatliche Frage. Und die kann natürlich nicht durch, gut, wir schieben jetzt mal ein internes Ermittlungsverfahren an. Also wenn wir die Strukturen nicht verändern, dann kann natürlich dabei nichts Neues herauskommen. Und insofern würde ich eben sagen, ist das eben eine Verhöhnung der Opfer, wenn halt deutlich wird, dass es nicht allein die Neonazis waren, die diese Morde begangen haben, denn sie wären nicht so erfolgreich gewesen, wenn es Strukturen gegeben hätte, die dem einen Riegel vorschieben können, wie sie immer vorgeben oder wie sie anderen Aktivitäten irgendwelche Riegel vorschieben. Und insofern muss da eben grundsätzlich was passieren. Und das Schlimme dabei ist eben, wir können es als Verhöhnung bezeichnen, wir können es kritisieren und gleichzeitig macht sich die staatliche Seite immer wieder in gewisser Weise immun gegen Kritik, nichts getan zu haben, weil sie eben vorgeblich immer irgendwelche Aktivitäten nachgegangen sind, die man nicht kontrollieren kann. Es ist ja keine Öffentlichkeit, die dadurch hergestellt wird. Es wird gesagt, diese Beamten hätten alles geprüft, was sie dort gemacht haben. Der Verfassungsschutz ist eine komplett abgeriegelte Apparatur. Da haben wir keinerlei Einblick da drin. Das soll angeblich eine staatliche Schutzstruktur sein. Es wird aber die ganze Zeit nur über Staatsgeheimnisse gesprochen in den ganzen Untersuchungsausschüssen und Verhandlungen und so weiter, die es gibt. Wir haben keinen Einblick, was diese Staatsgeheimnisse sind. Sie sind auf jeden Fall immer, ranken sich immer um die entscheidenden Punkte, wenn es um Aufklärung geht. Und ich würde fast sagen, dass dieses Staatsgeheimnis eigentlich der in dieser Behörde inneliegende Rassismus ist, über den nicht geredet wird, weil das sind ja die zwei Sachen, die wir immer sehen. Es wird nicht über Rassismus geredet und es wird über bestimmte Sachen, die zur Aufklärung eigentlich beitragen werden, nicht geredet. Und insofern sehen wir, dass überall Schlussstriche gezogen werden, die vor allem dann ein weiteres Nachfragen nicht mehr möglich machen. Denn wenn so ein Untersuchungsausschuss dann nach langem Ringen endlich mal beantragt wird, dann wird er vor dem Parlament eben auch noch abgelehnt und wird eben gesagt, man hätte jetzt nichts weiter großartig zu ermitteln. Und so ist natürlich der Ball dann wieder zurückgespielt bei denjenigen Leuten, die sich halt beständig die ganze Zeit für Aufklärung einsetzen. Und die Schwierigkeit ist, jetzt wieder die Frage aufzuwerfen und nochmal einen weiteren Aufklärungsausschuss zu fordern. Und das erschwert das natürlich enorm und deshalb ist dieser Schlussstrich so heftig, weil er einfach so eine riesige Wirkung hat. Und weil bei allen plötzlich die Aktendecke zugemacht werden und das Kapitel NSU-Mord in Hamburg, jahrzehntelange Verdächtigung und wirklich Zerrüttung der Lebensverhältnisse der Familie Taschkaprü, einfach, es ist ein geschlossenes Kapitel und darüber wird nicht mehr geredet. Und genauso sieht man das eben auch bei dem Denkmal dort vor Ort, was ja auch, also das ist schon eine Sache, die halt, das ist sehr bedenkenswert und ist wirklich eine sehr, sehr diskutable Sache. Hamburg hat sich ja ein bisschen damit herausgetan, dass sie im Gegensatz zu anderen Bundesländern, zu anderen Städten, sich um ein Gedenken von staatlicher Seite bemüht haben. Das ist ja eine Sache, in der in vielen anderen Orten sehr, sehr lange drum gekämpft werden muss. Und es ja, also es gibt ja sonst kaum Straßennamen, die nach den oder Plätze, die nach den Opfern des NSU benannt sind. Das wurde eben in Hamburg gemacht, aber es ist tatsächlich eben und es ist, also ich finde, es ist ein, also der das Gedenken in Hamburg spricht einfach, also es ist ja ein sehr bildliches Gedenken und es spricht Bände über den Umgang mit dem NSU. Es ist ein Nebenspurgedenken. Es ist nicht ein Gedenken vor Ort, sondern es ist ausgelagert, sozusagen an einen Ort, der nicht frequentiert ist. Und er ist irgendwie da, so wie der NSU ja als sozusagen als Skandal beispielsweise immer da ist, aber an den sich niemand rantraut, den niemand berührt quasi. Also es ist eine Straße, die nichts tangiert. Und damit ist es halt, da finde ich, das ist so das Bildliche da drin. Genauso, es sind eigentlich Dinge hier vorgefallen, die unglaublich heftig sind, aber die niemanden wirklich tangieren, die vor allem keine staatlichen Strukturen tangieren. Also das heißt, der Verfassungsschutz kommt nicht in eine unaushaltbare Bedrängnis durch seine Nicht-Aktivitäten bzw. seine Aktivitäten in nur bestimmte Richtungen. Und das spricht, also ich finde, da kann man irgendwie sehr viel schon davon ablesen und lernen. Und genauso eben auch von dem Gedenkstein. Also wer mal eben die Schützenstraße entlang geht und diesen Gedenkstein dort findet. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie ihnen oftmals ja gar nicht auffällt, weil er so ein bisschen untergeht in der Straße eben. Dann steht man dort vor eigentlich ja zwei Gedenkorten, nämlich einem ganz persönlichen Gedenkort der Familie, einem sehr hellen Stern für Süleyman Taschkaprü, auch mit seinem Porträt drauf. Und man steht vor einem Stein, vor zwei gespaltenen Steinquadern. Und auf diesen Steinquadern war mal vor einiger Zeit noch eine Inschrift, als eben die Zeit der sozusagen Anerkennung oder sozusagen Rehabilitierung, man sagt immer Rehabilitierung der Opfer, aber eigentlich ist es ja eine Rehabilitierung des Staates, wenn man mal ernsthaft ist. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass es gesagt wurde, jetzt wir kümmern uns um die Opfer und hören ihnen zu, sondern eigentlich wurde gesagt, so ja, ihr seid ja doch Teil unserer Gesellschaft. So über 10, 11 Jahre halt ausgegrenzt aus dieser Gesellschaft und jetzt seid ihr halt, oder noch länger, wenn man halt noch die Gastarbeitsgeschichten der Familien und so weiter mit dazu nimmt. Und jetzt seid ihr irgendwie doch Teil davon. Eigentlich, man stellt sich selber als Staat dann wieder auf die richtige Seite. Und dort wurde eben diese Gedenkschrift eingelassen, auch nicht mit der Familie abgesprochen. Eben das ist ja diese Gedenkinschrift, die in fast allen Städten außer in Rostock ist, gemeinsamer Beschluss der Bürgermeister. Und diese Gedenkschrift sieht man heute nicht mehr. Also das heißt, nach den wenigen Jahren, die der NSU-Komplex überhaupt jetzt ansatzweise in die Sichtbarkeit gekommen ist, hat bereits das Vergessen eingesetzt. Nachdem über ein Jahrzehnt lang das Vergessen oder das Nichtsehen der eigentlichen Tatumstände und vor allem der persönlichen Geschichte und des persönlichen Dramas und Traumas, das die Familien erlebt haben, vorangeschrieben wurde, findet dann ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit statt und dann verschwindet es eigentlich. Und so wie eben diese Inschrift auf diesen Gedenkstein abblättert, verblasst eben auch die Erinnerung und vor allem auch, ich würde fast sagen, gewisserweise die Kraft und Vehemenz der wenigen Leute, die sich um eine Aufklärung kümmern, natürlich irgendwo dann auch nach einer Zeit, wenn sie halt keine Antwort findet, keinen Widerhall irgendwie und stattdessen immer nur abgetan wird oder eben verlacht wird. Wie kann man die Forderung nach Aufklärung, die einzige Forderung, die die Familie Taschkaprü sozusagen gesagt hat, hier, wir wollen diese Aufklärung und alles andere, ne? Es ist kein Bedarf irgendwie nach irgendwelche anderen, nach Blumen, nach Geld oder was weiß ich was. Es geht um Aufklärung, das ist das Einzige. Und diese Forderung, in einem Hamburger Bürgerschaft zu verlachen, ist halt wirklich ein Zustand, der nicht tolerierbar ist und für uns deshalb auch nochmal Motivation mehr, gemeinsam mit der Familie auch eben diese Kundgebung zu veranstalten.
Ja, wir machen kurz Musik, würde ich vorschlagen, und danach gucken wir nochmal auf die Faktenlage, was Nazis und Ermittlungen angeht. und wieder zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf die Fakten aus der Neonazi-Szene, die sozusagen so vorliegen, ein paar Schlaglichter, und dann soll es um die Ermittlungen gehen vor Selbstaufdeckung des NSU. Genau, auch das war ja hier schon mehrfach Thema in der Sendung, nämlich die sehr starke Neonazi-Szene von Hamburg in den 90er Jahren, von Ende der 80er bis Anfang der 2000er war es eine sehr bestimmte Struktur in Deutschland. In Hamburg hat es auch mehrere rechte Morde vor 1990 gegeben, die leider in dieser Zählung, die ja erst 1990 anfängt, immer so ein bisschen hinten runterfallen. Ramazan Afci ist da ein Beispiel. Auch da gibt es eine Straßenumbenennung, also das findet in Hamburg schon statt. Genau, aus dieser Neonazi-Szene gab es sehr viele Inspirationen, die auch in Thüringen ankamen, in der Sozialisation des NSU ankamen. Zum einen wurden auch hier Terrorkonzepte diskutiert, wurde ja bundesweit in der Neonazi-Szene diskutiert, aber im Hamburger Sturm der Hamburger Publikation und auch sozusagen Kameradschaft wurde das auch diskutiert und publiziert. Dieser Hamburger Sturm ist auch in der Garage gefunden worden, die drei angemietet hatten. Das heißt, das ist etwas, was da wahrscheinlich gelesen wurde, und dass Terrorkonzepte im Zusammenhang oder in den Zusammenhängen, in denen sich dann der spätere NSU bewegt hat, diskutiert wurden, ist sozusagen klar. Das ist etwas, wonach sie sich gerichtet haben. Das ist ein Impuls aus Hamburg, aber auch schon vorher die Organisationsstrukturen, die es dann eben in Thüringen gab, auch das geht auf Ideen aus Hamburg zurück. Zum einen die Anti-Antifa. Christian Worch hat sich dieses Konzept sozusagen überlegt, und die erst eine bestimmte Struktur in Thüringen war dann auch die Anti-Antifa Ostthüringen, die unter anderem von Tino Brandt mitgegründet wurde. Denn später zum Thüringer Heimatschutz wurde eben die Struktur, aus der der NSU dann auch kam. Kleine Seitenbemerkung, auch jetzt hat sich wieder eine Gruppe Anti-Antifa Ostthüringen in Thüringen gebildet, die sich also offensichtlich auch auf diese Zusammenhänge bezieht. Das ist das eine Konzept. Das andere ist der Aufbauplan Ost gewesen, der sozusagen das Konzept war, direkt nach der Wiedervereinigung in Deutschland das westdeutsche Neonazi-Kader in die ostdeutschen Bundesländer fahren und ziehen, um dort Strukturen in der Neonazi-Szene aufzubauen. Also sozusagen die Strukturen, die dort schon vorhanden waren, die vielen, die sich sozusagen zu diesen Ideen bekannt haben, so diesen Ideen hingezogen gefühlt haben, noch stärker zu organisieren durch Räume, durch Aktionen, durch Demonstrationen. Also es ist also ein Plan, der auch in Hamburg eben erdacht wurde, der dort auch umgesetzt wurde. Dann gibt es für Hamburg sozusagen nach Untertauchen des NSU 1998 auch noch mehrere nachgewiesene Kontakte, sozusagen Linien, die nach Hamburg führen. Zum einen zu Jürgen Rieger und Gisa Pahl, die beiden AnwältInnen aus Hamburg. Jürgen Rieger lebt ja inzwischen nicht mehr. Die hatten schon vor dem Untertauchen Kontakt zu den dreien auf Schulungen und haben dann später den sogenannten NSU-Brief zugeschickt bekommen. Der NSU-Brief ist auch jetzt wieder in den Medien sozusagen erwähnt worden. Die haben sozusagen aus dem Untergrund heraus, Untergrund immer so ein Wort, ne? Also so richtig kann man das nicht als solchen bezeichnen, wie auch immer. Jedenfalls haben sie einen Brief mit einer Spende an Strukturen, die sie sozusagen unterstützenswert fanden, geschickt, mit so einem Pamphlet, wo angedeutet wird, was sie sozusagen treiben. Diesen Brief haben eben auch Gisa Pahl und Jürgen Rieger bekommen. Der ist jetzt medial sozusagen nochmal aufgetaucht, da ja daher auch die Bemerkung im Weißen Wolf, einem Nazi-Fernsehen, stammt. Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen. Und dieses Fernsehen von 2002 hat sozusagen im Editorial stand dieser Satz. Und jetzt kommt raus, dass wahrscheinlich 13 Leute vom Verfassungsschutz dieses Editorial durchgearbeitet haben, dass also der Name zumindest schon bekannt gewesen sein muss. Von Seiten Verfassungsschutz wird behauptet, ja, wussten wir halt entweder nicht genau, was das ist oder haben es eben einfach gar nicht wahrgenommen. Aber dieser NSU-Brief ging eben auch nach Hamburg. Dann Michael See, der ja auch aus Thüringen stammt, der in der Struktur des NSU auch mit, oder wo sie vorher sich bewegt haben, ein Kennverhältnis kann nicht ausgeschlossen werden, so wird es immer gesagt. Der war V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz und wurde Anfang der 2000er auf Combat 18 Pinneberg angesetzt. Das heißt, er war hier relativ nah vor den Toren der Stadt. Das heißt, auch bekannt mit Hamburger Neonazis, denn Combat 18 Pinneberg war so ein bisschen die Auffangstruktur für den verbotenen Hamburger Sturm, wo sie also viele Hamburger Neonazis auch wieder gefunden haben. Das sind so die wichtigsten Fäden, die aus der Neonazi-Szene nach Hamburg führen. In diese Richtung haben aber die Behörden nicht ermittelt vor 2011. Genau, was könnt ihr denn für den Vorbereitungskreis sozusagen über die Ermittlungen vor 2011 sagen? Auch da sind ja nur so ein paar Punkte bekannt. Auch das ist nicht richtig aufgearbeitet worden.
Ja, man kann im ersten Moment irgendwie erstmal gar nichts dazu sagen, wenn man so jedes Mal, wenn man sich wieder das eigentlich alles durchliest oder jetzt anhört, wie wir es gerade machen können, steht man nur mit offenem Mund davor da und denkt so, was, so. Also es sind so viele sozusagen Strukturnetze eines Netzwerkes erkennbar, dass zumindest sozusagen, also wo man nicht weiß, welche Kennbeziehungen direkt und Zusammenhang und so weiter formalisiert stattfand, aber auf jeden Fall sozusagen so viel Grundlage dafür da ist, dass man sich doch an den Kopf fasst und sagt halt, was, also wenn man jetzt utopischerweise in so einer Behörde sitzen würde, was wächst hier eigentlich alles? Und scheinbar ist es so, dass sowas überhaupt gar kein Thema für staatliche Behörden ist. Und insofern ist es immer wieder absolut frappierend und erschreckend, so diese ganze Ignoranz dann nachzuführen eigentlich, die dort auf einen trifft. Wie muss es erstmal für die Familie, Angehörigen und Freunde sein, die dann erfahren, was eigentlich da alles bekannt ist und sich so sehen, okay, wir wurden über Monate bis Jahre halt gelöchert, uns wurden die ganze Zeit irgendwelche Bilder vorgelegt, zu denen wir uns äußern sollten, von Leuten, die wir niemals gesehen haben. Wir wurden die ganze Zeit mit irgendwelchen Unterstellungen gemacht. Wir sollten irgendwie Aussage zu geben, wen wir da kennen, inwiefern wir halt in irgendwelchen sogenannten Milieus drin hängen und so weiter. Und das lag eigentlich alles sozusagen auf der anderen Seite oder in einer anderen Perspektive der Ermittlungen in einem möglichen Feld, das auch mal zu untersuchen, und es wurde nichts gemacht. Also man sitzt so daneben und denkt so, was hält man eigentlich noch von dem Staat dann, wenn man sozusagen in der Position ist der Verdächtigten, und wo soll man eigentlich noch Hoffnung und Kraft hernehmen dafür, dass es irgendwie eine Art von Aufklärung oder Aufarbeitung geben sollte? Also das sind ein ganz schön düsteres Gefühl, wenn man sich mit dem NSU-Komplex beschäftigt. Und ich finde, irgendwie ist es halt, man denkt immer so, okay, diese ganzen Strukturen in Thüringen, Sachsen und so weiter, meinetwegen Baden-Württemberg mit den Kuckucks-Clan-Mitgliedern, die noch drin hängen, denkt man immer so, mein Gott, ist das bitter da. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es ist nicht fast bitterer, hier in Hamburg zu sein, wo es ganz viele ähnliche Verhältnisse gibt, aber keinerlei Thematisierung, keinerlei Widerhall, sowohl auf sozusagen so staatlicher, vorgeblich ermittelnder Seite, als auch aber eben gesellschaftlich beziehungsweise in aktivistischen Kontexten auch daran zu gehen. Das ist halt, ja, es ist, stimmt einen nicht unbedingt zuversichtlich. Aber auch trotzdem muss man eben sozusagen das irgendwie Heft in die Hand nehmen, was zu unternehmen und vor allem zumindest für die Thematisierung sorgen. Und da gibt es eigentlich ziemlich, ziemlich viel zu thematisieren. Großartigerweise gibt es ja Leute, die sich eben für Recherche engagieren in Neonazi-Strukturen und da wirklich sehr, sehr viel Energie reinstecken und das auch immer wieder veröffentlichen und vor allem auch sozusagen greifbar machen. Aber auf der Seite der Polizei beispielsweise ist das ein ungleich viel schwieriges Feld, weil über das, was Polizeibeamte eigentlich tun, was sie hinter ihren abgeschlossenen Türen ihrer Dienststellen und so weiter machen, was vor allem bei den ganzen sozusagen Kriminalermittlungen und auch in dem ganzen Bereich von so Haft und so weiter stattfindet, das wissen wir alles gar nicht. Und wir wissen gar nicht, was dort eigentlich passiert. Und da haben wir auch kaum Möglichkeit eigentlich heranzugehen, da selbst sozusagen Leute, die versuchen, Dokumentation oder Analysen von Polizeipraxis zu machen, immer wieder sozusagen vor geschlossenen Türen stehen und das eine völlig hermetisch abgeriegelte Institution ist. Genau, eins der heftigen Beispiele war ja gerade heute die Demonstration in Gedenken an Yahya Diaba, die ja gerade darauf auch hinweist, auf sozusagen, man hat nur das Einzige, was man eigentlich weiß, was dort passiert, ist das, was die Polizei erzählt. Und was wir im Kontext des NSU erlebt haben, ist im Grunde genommen, dass wir all das, was uns staatliche Behörden erzählen, nicht mehr glauben dürfen. Wir dürfen es nicht mehr glauben. Es ist also darauf, irgendeine Art von Vertrauen noch zu setzen. Es ist also, das ist eine Verkennung der Realitäten, die über nicht nur die vergangenen 16 Jahre des NSU und der nicht erfolgten Aufklärung stattgefunden haben, sondern was schon viel, viel früher davor angefangen hat. Der NSU hat das nochmal sozusagen eigentlich indiskutabel so nach vorne gebracht, dass wir diesem Verhältnis nicht mehr glauben dürfen. Insofern ist halt im Grunde genommen ein der Punkt, die auch nochmal aufgeklärt werden soll. Wir haben über diesen Untersuchungsausschuss gesprochen und so, dass der VS da sozusagen nacharbeiten sollte. Aber eigentlich müssten wir genauso nochmal hier die ganze Polizei durchgehen und vor allem die polizeilichen Praktiken diskutieren. Und da ist es schon wirklich auch nochmal, also absolut heftig, so in Hamburg zu sehen, dass der Polizei alles näher lag, außer sozusagen in den eigentlichen Wahrheitskontext hin zu ermitteln, wer die eigentlichen Täter oder die Täterstruktur dahinter ist. Und da war es eben selbstverständlich, dass wenn es sich um einen jungen türkischen Geschäftsmann handelt, der versucht, den Laden seiner Familie eben aufzubauen, neu einzurichten, sich Konzepte auszudenken und so weiter, dass der sicherlich nicht ganz sauber sein kann. Und dass erstmal eben in die Strukturen rund um seine eigenen Lebensverhältnisse ermittelt werden soll, ob er sich nicht selber für seinen eigenen Mord schuldig gemacht hat. Und das ist halt eine absolut wirklich unwürdiger Umgang mit einem Menschen. Und es ist ein Umgang, der halt wahrscheinlich mit einem deutschen Lebensmittelhändler nicht so erfolgt wäre, weil eben dort das nicht im sozusagen Kontext eines von einer ermittelnden Behörde in ihrem sozusagen Wahrnehmungs- oder Kenntniskontext liegt, dass diese Person selber dafür schuldig gemacht haben könnte, ermordet zu werden. Nein, da wird eher eben sofort in die Richtung ermittelt, wer könnte ein Mörder sein. Und stattdessen wurde gesagt, unklares Umfeld ist irgendwie auch mal polizeilich vielleicht auffällig geworden. Da werden so Sachen zusammengezählt. Dann gibt es irgendwelche Leute, die meinten, sie hätten einen Streit in einer ausländischen Sprache gehört. Und natürlich ist es halt von den vielen, vielen Sprachen, die nicht deutsch sind, ausgerechnet diese ausländische Sprache muss dann wahrscheinlich eine türkische Sprache sein. Da werden halt tatsächlich Dinge herbei halluziniert, die nicht der Wirklichkeit entsprechen und werden halt für bare Münze genommen und werden zur Wahrheit erklärt. Und so ist es vielleicht auch verständlich, dass wenn man sozusagen eine Ermittlungspraxis des Herbeihalluzinierens von Tatumständen hat, dass man dann eher auf die Kraft, überirdische Kraft von Wahrsagern zurückgreift, um einen Mord zu ermitteln, anstatt vielleicht sich die Kontexte anzuschauen, wer wohnt in der Straße? Ist da vielleicht jemand, der mal in einem Kontext von Neonazitum auffällig geworden ist? Oh, der wohnt zufällig gegenüber, ist nicht Thema oder so. Ne? Lieber sind eben viele andere Punkte und dann sind natürlich Dinge, die dann ganz schnell abgerufen werden. Da heißt es dann, die kommen eben aus Milieus, die mit Kiezkontakten und so weiter. Und dann hat man sofort, wird da ein Bild abgerufen, der Kiezkontakte, der sozusagen unklaren Verhältnisse dort, der Gangs und Banden, der Kriminalität, eben also sozusagen dieses Moloch-Bild des Hamburger Kiezes, in der Person verstrickt ist und allein die Person in die Nähe dieser einer möglichen Verbindung zu bringen, heißt schon, dass sie sofort damit in Verbindung steht und davon nicht mehr loskommt und vor allem sozusagen diskreditiert ist und damit mögliche andere Kontexte gar nicht mehr ermittelt werden. Und das wird natürlich nur möglich, nicht nur, weil eben, also ich habe von Halluzinieren gesprochen, und das ist ja also da scheint sowas in die Richtung zu passieren. Aber das, was dort eigentlich stattfindet, ist eben, dass es ein gegenseitig sich, also das keinerlei hinterfragbares und sich gegenseitig eher aufbauendes rassistisches Wissensrepertoire gibt, das es in der ganzen Gesellschaft gibt und das sich oftmals aber auch nochmal in solchen staatlichen Untermittlungsbehörden nochmal viel verstärkt eben dort drin. Und dieses rassistische Wissensrepertoire heißt eben, bestimmte Bilder zu haben, beispielsweise von den von Milieukontakten und so weiter, die dann solche Verstrickungen als Wahrheit plötzlich erkennen lassen, bevor es gar keine Indizien oder Argumente dafür gibt oder gar keine Verdichtung in die Richtung. Sondern es wird aber trotzdem als Wahrheit und bare Münze genommen und übernommen. Und das sind Verhältnisse, die angegangen werden müssen. Und das ist eben auch der Punkt, warum diese Forderung nach Aufklärung nur ein erster Schritt sein kann. Mit unserer Kundgebung am nächsten Samstag um 14 Uhr in Altona wollen wir uns sozusagen hinter dieser Forderung stellen und sagen, auch 15 Jahre nach eben dem Mord, auch 5 Jahre nach der Selbstenttarnung, auch 3 Jahre nach Prozessbeginn, auch ein halbes Jahr nach Ablehnung jeglicher Ermittlungsgründe, ist diese Forderung immer noch da. Und diese Forderung wird sich auch nicht einfach so verschweigen lassen. Und die wird sich einfach nicht so stumm schalten lassen, wie das vielleicht gewünscht ist von einigen Leuten und vor allem von den Verhältnissen momentan erzeugt wird. Nein, diese Forderung wird immer noch laut sein und wird auch immer lauter werden. Und trotzdem ist sie keine Lösung. Sie ist lediglich ein Schritt, ein erster ganz wichtiger Schritt, dass es Aufklärung gibt. Aber ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kann vielleicht einige Sachen ans Tageslicht bringen. Weiß man nicht. Viele parlamentarische Untersuchungsausschüsse werden ja massiv eingeschränkt durch die nicht zuarbeitenden Behörden, durch die plötzlich verschwundenen Unterlagen, durch die irgendwie an Gedächtnisverlust leidenden Zeugen. Aber er schafft eine erste Aufmerksamkeit und der legt vor allem den Finger auf sozusagen diese offene Wunde, die da ist, die immer wieder versucht wird zu schließen. Nämlich darauf, dass dieser Mord hier möglich war, weil es in Hamburg möglich gemacht wurde. Und nicht, weil einzelne Täter mit einem Wohnmobil hier mal vorbeigefahren sind und zufällig von der A7 runter und zufällig diesen Laden ausgesucht haben. Nein, niemand hat diesen Laden ausgewürfelt, sondern es gab dafür bestimmte Gründe und diese Gründe müssen ermittelt werden. Und dass aber diese Gründe nicht ermittelt wurden, das können wir sozusagen nicht mehr nachträglich ermitteln, sondern das können wir nur noch kritisieren und hinterfragen. Und genau deshalb ist sozusagen, es ist nicht einmal die Aufklärung wurde den Opfern geboten, nicht einmal der wurde nachgekommen, doch die Aufklärung kann nur ein erster Schritt hin sein zu eigentlich eines Hinterfragens, wie diese Ermittlungspraxis, der Umgang der Familie und all das, was für sie danach folgte, möglich wurde und warum bestimmte Dinge immer noch möglich sind. Warum es möglich ist, dass Polizisten Nazi-Devotionalen und Waffen zu Hause im Keller horten und gesagt wird, das sind halt historische Sammlungen. Warum es möglich ist, dass ein junger Mann, der lebensfroh war und hierher geflohen ist über das Mittelmeer und hier in Hamburg festgenommen wird, 4 Wochen später plötzlich in seiner Zelle tot ist. Das sind alles Verhältnisse, die sozusagen zeigen, dass die Situation, Konstellation, die den Mord an Süleyman Taschke prüht und die Nichtermittlung und stattdessen für immer noch die weitere Schädigung seiner Familie möglich gemacht haben, keinen Abbruch erfahren haben. Weil A, keine Aufklärung da war, dadurch keine Aufmerksamkeit und dadurch eben auch keine Veränderung, kein Fragestellen. Und für uns sind sozusagen diese Punkte der Aufklärung und auch die Möglichkeit, erstmal Strukturen für Aufklärung zu schaffen, nichts, von dem uns Antworten erwarten, sondern wo wir denken, dass eigentlich dadurch für eher noch viel, viel mehr Fragen aufgeworfen werden. Und genau diese Fragen finden wir eben wichtig aufzuwerfen und genau diese Fragen müssen wir hörbar machen und genau diese Fragen muss es auch geben, damit diese Ruhe und dieser Schlussstrich und dieses Behutsame, das hier in Hamburg und in vielen, vielen anderen Orten im ganzen Kontext des NSU-Komplexes Einzug gehalten hat, endlich aufhört. Es ist wirklich Zeit, diese Verhältnisse aufzurütteln und dafür hoffen wir, dass wir gemeinsam mit vielen, vielen Leuten, die zu der Kundgebung hoffentlich kommen, nächste Woche um 14 Uhr in Altona, einen Schritt zumindest machen können. Und dadurch einiges ins Rollen bringen, aber dieses ins Rollen bringen, diese Frage aufwerfen, das liegt an uns allen. Das können wir nicht durch eine Kundgebung, das können wir nicht durch einen Untersuchungsausschuss erreichen, sondern das können wir nur, indem wir uns gemeinsam eben dieser Forderung nach Aufklärung anschließen und auf den unterschiedlichsten Wegen dafür sorgen, dass sie auch umgesetzbar wird.
Und letztlich auch dafür sorgen, dass Hamburg mitten in den NSU-Komplex wieder reingezogen wird und sich nicht mehr so raushalten kann, weil was sich ja auch nochmal klar gemacht werden muss, ist, dass der Mord an Süleyman Taşgülprü, der steht ganz am Anfang von der Mordserie. Hamburg hätte es sozusagen in der Hand gehabt, da die Ermittlungen in richtige Richtungen zu führen, weil auch in Hamburg gab es vom Umfeld von Süleyman Taşgülprü immer auch den Hinweis, wir glauben, das sind Neonazis gewesen, wir glauben, das hat einen rechten Hintergrund. Der Vater hat zwei weißdeutsche Männer beschrieben, die vom Laden weggefahren sind. An diesen Punkten schon hätte klar sein können, in welche Richtung eigentlich die Ermittlungen zumindest auch hätten gehen müssen. Die Hamburger Behörden behaupten, sie hätten in Richtung rechts ermittelt. Dafür gibt es keinerlei Nachweise. Sie haben sehr viel Mühe in die anderen Ermittlungen gesteckt. Und da haben sie sozusagen natürlich auch nochmal den Weg vorgegeben, wie das auch später dann der Fall war, nämlich 2006, als sie auch Teil der BAO Bosporus waren, also der bundesweiten Ermittlungsgruppe, als Fallanalysen darauf hinwiesen, dass es möglicherweise um Einzeltäter geht mit rechtem Hintergrund, also im Gegensatz zu organisierten Verbrechen. Und da hat Hamburg wohl sehr stark gegengesteuert, zum einen das öffentlich zu machen, zum anderen auch gegen diese Fallanalyse. Und sie haben auch gesagt, wenn diese Fallanalyse schon ist, dann wollen wir, dass unser Fall ausgegliedert wird. Wir wollen einfach in Richtung sogenanntes Kiezmilieu ermitteln. Und da hat Hamburg einfach sehr häufig auch diesen Weg vorgegeben. Und das muss sich einfach klar gemacht werden. Es ist nicht unbedingt wie in anderen Städten auch, sondern es steht am Anfang, es steht dann nochmal 2006, als ja übrigens auch die Weltmeisterschaft der Herren in Deutschland stattgefunden hat. Das kann man ja zu Europameisterschaftszeiten nochmal betonen, dass gerade dann nicht öffentlich gemacht wurde, dass möglicherweise rechte Täter unterwegs sind, um Menschen aus rassistischen Gründen umzubringen. Und da hat Hamburg häufiger den Ton angegeben. Es ist also nicht angemessen, dass sich Hamburg so weit aus diesem Komplex rausziehen kann. Und deswegen informiert euch auf der Seite aufklären mit ae.blogsport.eu, also aufklären.blogsport.eu. Achtet bei Facebook auf die Events, dann wird nochmal klarer, wann am 25.06. 14 Uhr in Altona, sozusagen an welchem Ort diese Kundgebung stattfinden wird. Nicht einmal Aufklärung wird sie heißen. Genau, kommt alle. Und bei dir bedanke ich mich fürs Studiogast sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch zu diesem wichtigen Thema.
Ja, sehr gern an gleicher Stelle wieder.